Am liebsten versteckt er sich hinter den Orgelklängen, schlüpft in die Fugen von Bach, Buxtehude, Rheinberger, Reger und Frank. Nein, Messiaen bitte nicht. Zu viele Vogelstimmen. Ich rede von jenem stillen Mann dort auf der Orgelbank. Leise, wie eine Kirchenmaus, ist er heraufgestiegen, schmal und gebeugt. Nun sitzt er dort und übt sein tägliches Pensum, wiegt seinen Körper im Takt. Weit oben auf der Empore, inmitten der Musik. Ich weiß, er ist blind. Na und? Man sieht es ihm kaum an. Er konnte sich immer sehen lassen. Mit 70 besaß er noch volles Haar. Mit 50 war er ein schlanker Mann. Mit 25 beinahe schön. Mit 22 schön dumm. Das sind seine eigenen Worte. Viel Worte macht er nicht. Jetzt ist er über 80. Jetzt gibt er auf sich Acht. Der hohe, bemalte Barockprospekt, das gewaltige Instrument, ist das ein sicherer Ort? Über ihm hängt der Spiegel, durch den ihm der Pfarrer noch immer zunickt, wenn sonntags sein Einsatz kommt. Spinnweben, blinde Flecken. Er braucht diesen Spiegel nicht. Er fürchtet sich vor dem versilberten Glas. Dabei schaut er nur so hinein, schaut viel tiefer nach innen. Auf seine vernarbten, schlecht verheilten Erinnerungen. Darüber spricht er nicht gern. Und hat es mir doch erzählt, irgendwann muss man wohl reden. Ich suche mir einen Platz, von dem ich gut zuhören kann. Über ihm sehe ich den Spiegel, davor die Wand mit dem bemalten Holz, Engel mit goldenen Flügeln, Harfen in Händen, lange gerade Trompeten an ihre Lippen gepresst. Schützen sie ihn vor den Stimmen? Schützen Sie ihn vor den Stimmen? Was hätte er denn erwidern sollen, als sie ihn holen kamen? Das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit war doch auf ihrer Seite. Ein Pfleger führte ihn aus der Klasse, aus dem Unterricht im Maschineschreiben in den sächsischen Blindenanstalten. Dorthin kam er schon als Kind. Bei seiner Geburt lief Fruchtwasser in die Augen. Die Hebamme hat es verschwiegen, der Anstaltsarzt nicht geglaubt. Zwei seiner Cousinen sind sehschwach gewesen, ein Onkel altersblind. Mehr Beweise waren nicht nötig. Der Arzt erklärte ihm einfach, du kommst nicht darum herum. Heute erinnert er sich nur zögernd. Das war im Herbst 35. Es hat dann noch andere erwischt, ein Dutzend Jungen vielleicht, ein paar Mädel natürlich auch. Wer in der Anstalt lebte, der war ja gleich bei der Hand. Da haben sie schnell gehandelt. Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Am besten vergaß man, so gut es ging, die Angst, die Wut und die Scham. Sein Arbeitsplatz ist eine Holzbank. Zwei Manuale, ein klapperndes Pedal, dazu die vielen Register. Hinter dem süßen, dröhnenden Klang der Pfeifen von 4 bis zu 16 Fuß fühlt er sich etwas geborgen. Hier vergisst er oft, sich zu erinnern. Wie ein Schwimmer mit rhythmischem Schwung, mit weit zur Seite ausholenden Armen greift er in die Manuale, gleitet darüber hin, weich und präzise Wirbel erzeugend, rühren die Hände die 16. Noten, tippen die 32. an, bündeln die noch einmal doppelt so schnellen 64. Läufe zu einem schäumenden Strudel. Dazu dröhnt es jetzt aus der Tiefe, wenn er mit flinken Füßen kraftvoll das große Pedal tritt. Es klingt, als ob er sich abstößt vom Grund, vom Grunde der nicht zu vergessenden, von Seelenschlamm trüben Stunden tiefster Demütigung. In solchen Momenten, er kann nicht erklären wie, beginnt seine Demut zu wachsen. Sie keimt auf, wenn der Hall der mächtigen, das Kirchenschiff füllenden Töne ihn bricht, wenn die Präludien sich an den Pfeilern am hohen Chorgestühl brechen, wenn sich die Fugen wie Brandungswogen auf dem Gewölbe über ihn stürzen und er fast in den Klängen ertrinkt. In diesen Stunden scheinen die Ängste, sein gesammelter Zorn, zu verfliegen. Wenn er dann aufsteht, sich reckt, die versöhnende Ruhe genießt, die aus dem Nachhall aufsteigt, ist er voll Mut und Licht.